Bei seiner Rückkehr war Mrs. Pritchard in größter Aufregung. Sie lag wie üblich auf ihrer Krankencouch und hielt ein Riechfläschchen in der Hand, an dem sie häufig roch. »George«, rief sie ihm entgegen, »was habe ich immer von diesem Haus gesagt?« »In derselben Sekunde, als ich es betrat, spürte ich, dass etwas nicht in Ordnung war. Habe ich es dir nicht damals sofort gesagt?« George unterdrückte sein heftiges Verlangen zu erwidern, »Du lässt nichts ungesagt«, und er antwortete stattdessen, »Nein, ich kann mich nicht daran erinnern.« »Du kannst dich nie an etwas erinnern, das mit mir zu tun hat. Männer sind ja im Allgemeinen außerordentlich dickfällig. Aber ich glaube wirklich, dass du noch gefühlloser bist als alle anderen zusammen.«
»Nanu, liebe Mary, das ist wohl nicht ganz fair.«
»Also, wie ich dir bereits sagte, wusste die Frau sofort Bescheid. Sie schreckte tatsächlich zurück, als sie zur Tür hereintrat und sprach, »Böses steckt unter diesem Dache, Böses und Gefahr, ich spüre es.« George lachte, was nicht besonders klug von ihm war. »Da bist du ja heute Nachmittag auf deine Kosten gekommen.«
Seine Frau schloss die Augen und schnupperte lange an ihrem Riechfläschchen.
»Wie sehr du mich doch hassen musst. Du würdest lachen und spotten, wenn ich im Sterben läge.«
George protestierte, doch sie fuhr unbeirrt fort. »Du kannst ruhig lachen. Ich werde dir trotzdem die ganze Geschichte erzählen.«
»Dieses Haus ist für mich entschieden gefährlich. Das hat die Frau ganz deutlich gesagt.«
Die freundschaftlichen Gefühle, die George vorher noch für Sarita gehegt hatte, erfuhren eine merkliche Veränderung. Er wusste genau, dass seine Frau ohne weiteres darauf bestehen würde, dass sie in ein neues Haus zögen, wenn sie diese Laune packte.
»Was hat sie denn sonst noch gesagt?«, fragte er.
»Sehr viel konnte sie mir nicht sagen. Sie war noch so aufgeregt. Aber auf eines hat sie mich aufmerksam gemacht. Ich hatte ein paar Veilchen im Glase stehen. Sie zeigte mit dem Finger darauf und rief, »Stellen Sie die fort! Keine blauen Blumen! Niemals blaue Blumen! Blaue Blumen sind für Sie verhängnisvoll! Denken Sie daran!« »Und du weißt ja«, fügte Mrs. Pritchard hinzu, »ich habe dir schon immer gesagt, dass mir blau widerlich ist. Mein natürlicher Instinkt warnte mich davor.«
Diese Ansicht hatte er zwar noch nie von ihr gehört, aber er war zu klug, um das zu erwähnen. Stattdessen erkundigte er sich nach dem Aussehen dieser mysteriösen Sarita, und Mrs. Pritchard ging mit Begeisterung darauf ein.
»Schwarzes Haar, in Schnecken, über den Ohren, ihre Augen meistens halb geschlossen, große schwarze Ränder darum. Über Mund und Kinn trug sie einen schwarzen Schleier. Sie sprach mit einer singsangartigen Stimme und mit einem deutlichen ausländischen Akzent, Spanisch, glaube ich.«
»Mit anderen Worten also der übliche Klimbim«, meinte George heiter. Seine Frau schloss sofort die Augen.
»Ich fühle mich außerordentlich schlecht«, hauchte sie. »Bitte klingle nach der Schwester. Du weißt sehr gut, dass Unfreundlichkeit mich immer furchtbar aufregt.«
2 Tage später trat Schwester Copling mit ernster Miene zu George ins Zimmer. »Wollen Sie bitte zu Mrs. Pritchard kommen? Sie hat einen Brief bekommen, der sie sehr erregt hat.«
Als er bei seiner Frau im Zimmer erschien, hielt sie ihm den Brief schon entgegen.
»Lies das«, rief sie.
George las. Der Brief war auf stark parfümiertem Papier geschrieben, in großen schwarzen Buchstaben. »Ich habe in die Zukunft geblickt. Lassen Sie sich warnen, ehe es zu spät ist. Hüten Sie sich vor dem Vollmond. Die blaue Primel bedeutet Warnung. Die blaue Stockrose bedeutet Gefahr. Die blaue Geranie bedeutet Tod.«
George wollte gerade in schallendes Gelächter ausbrechen, als er die warnende Geste von Schwester Copling sah. Er sagte ein wenig ungeschickt,
»Die Frau versucht wahrscheinlich, die Angst einzujagen, Mary. Jedenfalls gibt es keine blauen Primeln und keine blauen Geranien.«
Doch Mrs. Pritchard begann zu weinen und klagte, dass ihre Tage gezählt seien.
Schwester Copling begleitete George bis zur Treppe.
»So ein hirnverbrannter Unsinn«, platzte er heraus.
»Vielleicht...« Etwas in der Art, wie sie dies sagte, machte ihn stutzig,
und er blickte sie höchst erstaunt an.
»Aber Schwester, Sie glauben doch nicht allen Ernstes...«
»Nein, nein, Mr. Pritchard. Ich glaube nicht an Zukunftsdeuterei. Das ist Unsinn. Ich frage mich nur, was bedeutet dies alles?
Wahrsagerinnen sind meistens hinter dem Geld her, aber diese Frau scheint Mrs. Pritchard ängstigen zu wollen, ohne dabei etwas für sich herauszuschlagen. Das will mir nicht in den Kopf. Und dann noch eins.
Ja?«
»Mrs. Pritchard behauptet, Sarita komme ihr irgendwie bekannt vor.«
»Na und?«
»Kurz und gut, mir gefällt das Ganze nicht, Mr. Pritchard.«
Ich habe nicht gewusst, dass Sie so abergläubisch sind, Schwester.
Ich bin nicht abergläubisch, aber ich fühle, wenn etwas faul ist.
Ungefähr 4 Tage danach ereignete sich der erste Zwischenfall. Um den zu erklären, muss ich Ihnen zunächst Mrs. Pritchards Zimmer beschreiben.
Das kann ich wohl am besten, unterbrach Mrs. Bantry ihn. Es war mit einer jener Tapeten ausgestattet, auf denen Gruppen von Blumen eine Art Rabatte bilden, so dass man sich fast einbilden kann, man sei in einem Garten.
Aber natürlich sind die Blumen alle verkehrt. Ich meine, sie können unmöglich alle zur selben Zeit blühen.
»Lass dich doch nicht von deiner Leidenschaft für floristische Genauigkeit hinreißen, Dolly«, mahnte ihr Mann. »Wir wissen alle, dass du eine begeisterte Gärtnerin bist.«
»Na, es ist doch schon lächerlich«, protestierte Mrs. Bantry, »wenn man wilde Hyazinthen, Narzissen, Lupinen, Stockrosen und Herbstastern alle zur selben Zeit blühen lässt.«
»Höchst unwahrscheinlich«, stimmte Sir Henry ihr zu. »Aber nun bitte weiter mit der Geschichte, wir sind alle gespannt.«
Unter diesen Blumengruppen befanden sich auch Primeln, Büschel von gelben und roten Primeln und... Aber erzähle weiter, Arthur, es ist deine Geschichte.
Colonel Bantry fuhr mit der Erzählung fort.
Eines Morgens läutete Mrs. Pritchard heftig. Der ganze Haushalt stürzte herbei im Glauben, dass sie in den letzten Zügen liege, aber nichts dergleichen. Sie zeigte nur ganz aufgebracht mit dem Finger auf die Tapete, wo tatsächlich eine blaue Primel unter den anderen zu sehen war.
»Oh«, rief Miss Hellyer, »wie unheimlich!«
Man warf die Frage auf, war die blaue Primel nicht schon immer vorhanden gewesen? Diese Möglichkeit wurde von George und der Schwester ins Auge gefasst, aber die aufgeregte Mrs. Pritchard wollte nichts davon wissen. Sie hatte die Primel erst an diesem Morgen bemerkt und in der vergangenen Nacht war Vollmond gewesen.
»Ich begegnete George Pritchard zufällig am selben Tag«, warf Mrs. Bantry ein, »und er erzählte mir davon. Daraufhin besuchte ich seine Frau und tat mein Bestes, die ganze Sache abzuschwächen, aber vergebens. Ich war besorgt, als ich fortging. Unterwegs traf ich Jean Instow und erzählte ihr von dieser Episode. Jean ist ein merkwürdiges Mädchen. Sie wollte wissen, sie regt sich also wirklich darüber auf?
Ich erwiderte, dass nach meinem Empfinden die Frau wohl vor Angst sterben könne. Sie war wirklich übertrieben abergläubisch.
Ich erinnere mich noch, dass ihre Antwort mich geradezu erschreckte. Sie sagte nämlich, das wäre vielleicht am allerbesten. Die Worte waren so kühl, so sachlich gesprochen, dass ich tatsächlich, einfach schockiert war.
Ich weiß, es gehört heutzutage mit zum guten Ton, sich realistisch, ja manchmal sogar brutal auszudrücken. Aber ich kann mich nicht daran gewöhnen. Jean lächelte mich ein wenig seltsam an und meinte,
Sie hören das nicht gern, aber es ist wahr. Was hat denn Mrs. Pritchard schon von ihrem Leben? Gar nichts. Und George Pritchard hat die Hölle auf Erden.
Wenn seine Frau vor Schreck das Zeitliche segnete, das wäre das Beste, was ihm passieren könnte.
Ich sagte, George ist stets äußerst gut zu ihr, und sie erwiderte, ja, er verdient eine Belohnung, der arme Kerl. Er ist eine anziehende Persönlichkeit, dieser George Pritchard.
Dieser Meinung war auch die letzte Krankenschwester, die hübsche, wie hieß sie doch noch, Carstairs. Er war auch die Ursache des Streits zwischen ihr und Mrs. P.
Das hörte ich natürlich nicht gern. Man hatte sich allerdings im Stillen gewundert.
Mrs. Bantry machte eine bedeutungsvolle Pause.
»Ja, meine Liebe«, ertönte Miss Marples ruhige Stimme, »das tut man immer. Ist Miss Instow ein hübsches Mädchen? Spielt sie etwa Golf?«
»Ja, sie ist eine hervorragende Sportlerin. Außerdem hübsch und attraktiv. Sehr blond, mit gesundem Teint und schönen, ruhigen, blauen Augen. Wir hatten natürlich immer das Gefühl, dass sie und George Pritchard, ich meine, wenn die Verhältnisse anders gewesen wären, sie passen so gut zueinander.«
»Und waren sie miteinander befreundet?« fragte Miss Marple.
»Oh ja, sie waren gute Freunde.« »Wie wär's, Dolly«, fragte Colonel Bantry etwas ungeduldig, »wenn ich endlich mit meiner Geschichte fortführe.«
»Arthur«, sagte Miss Bantry resigniert, »möchte zu seinen Geistern zurückkehren.«
»Den Rest der Geschichte erzählte mir George selbst«, fuhr der Colonel fort. »Es besteht kein Zweifel darüber, dass Mrs. Pritchard gegen Ende des folgenden Monats in großen Ängsten schwebte. Sie strich sich auf einem Kalender den Tag an, an dem der Mond voll sein würde, und ließ am Abend vorher die Schwester wie auch George in ihr Zimmer kommen.
Beide mussten die Tapete sorgfältig prüfen. Es waren rosa und rote Stockrosen vorhanden, aber keine blauen. Sobald George das Zimmer verlassen hatte, schloss sie die Tür ab.
»Und am nächsten Morgen war eine große blaue Stockrose zu sehen«, sagte Miss Hellyer fidel.
»Ganz recht«, pflichtete ihr Colonel Bantry bei. »Oder jedenfalls beinahe recht. Eine Blüte der Stockrose gerade über ihrem Kopf war blau geworden.«
Dies machte George stutzig.
Und natürlich, je mehr er stutzte, desto heftiger weigerte er sich, die Sache ernst zu nehmen. Er hielt daran fest, dass das Ganze ein dummer Streich sei und ignorierte die Tatsache, dass die Tür verschlossen war und Mrs. Pritchard die Veränderung wahrnahm, bevor jemand anders, sogar Schwester Copling, ins Zimmer gelassen wurde. Es machte George stutzig und zugleich unvernünftig. Seine Frau wollte das Haus verlassen, doch er gestattete das nicht. Zum ersten Mal in seinem Leben neigte er dazu, an das Übernatürliche zu glauben, aber er wollte es nicht zugeben. Gewöhnlich gab er den Wünschen seiner Frau nach, diesmal weigerte er sich. »Mary solle sich nicht lächerlich machen«, erklärte er. »Das Ganze sei nur grober Unfug.« Und so eilte der nächste Monat dahin. Mrs. Pritchard erhob weniger Protest, als man gedacht hatte. Ich glaube, sie war abergläubisch genug, um anzunehmen, dass sie ihrem Schicksal nicht entrinnen könne. Sie wiederholte immer wieder: »Die blaue Primel Warnung, die blaue Stockrose Gefahr, die blaue Geranie Tod.« Und sie pflegte auf das Büschel rosaroter Geranien zu starren, die ihrem Bett am nächsten waren. Das war nun alles ziemlich nervenaufreibend. Selbst die Schwester wurde davon angesteckt. 2 Tage vor Vollmond kam sie zu George und bat ihn, Mrs. Pritchard aus dem Haus zu bringen. George wurde zornig. »Und wenn sich alle Blumen auf dieser verflixten Wand in blaue Teufel verwandeln würden, könnte das niemanden töten«, schrie er. »Doch, das wäre möglich. An einem Schock sind schon mehr Leute gestorben. Unsinn«, meinte George.